Kubiak and Cap. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen zum Huda Germany Talk, presented by Sage Germany. Ich bin lang nicht mehr gehört, aber immer noch der gleiche, der Bene. Und an meiner Seite ebenfalls lang nicht mehr gehört, im Livestream auch nicht gehört. Manche würden sagen, Gott sei Dank, für die meisten war es dann doch schade, dass er nicht zu hören war. Jules, heute scheint das Mikrofon zu funktionieren.
Ja, klopfe mal auf Holz, auch von meiner Seite Servus und habe die Ehre. Es ist doch irgendwie interessant, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so lange nicht aufgenommen habe. Gleichzeitig scheint aber die Stimmung in den Communities gestiegen zu sein. Böse Zungen würden da jetzt behaupten, dass es da eine Verbindung gäbe, das möchte ich aber nicht so weit hoffen. Freut mich auf jeden Fall, hier sein zu dürfen und gibt doch einiges zu berichten, glaube ich.
Ja, es geht jetzt langsam in die heiße Phase. Wir stehen kurz vor offiziellem Beginn der Free Agency. Es wird jetzt schon verhandelt. Die ersten Signings werden jetzt auch schon geleakt. Wollen wir uns später alles anschauen. Es geht erstmal darum, wir waren stehen geblieben in unserer Live-Show für die, die entweder live dabei waren bei Twitch oder sich danach noch die Podcast-Folge angehört haben, die daraus entstanden ist. Beim Thema Offensive Coordinator, ganz groß, mittlerweile steht ja ein Name. Wie die Folge schon heißt, Kubiak. Clint Kubiak von den Francisco 49ers ist es dann am Ende geworden. Den Burschen haben wir euch ein bisschen vorgestellt. Jules, gar nicht lang rumschwafeln, kommt aus dem Shanahan-Tree, was ja sehr, sehr viele feiern oder viele halt sagen, das muss unbedingt sein, dass er da was drauf hat in der Offensive. Wie bist du denn, als der Name bekannt wurde, wie hast du denn reagiert? Wir können gleich so ein bisschen auf die Vorgeschichte von ihm eingehen, war ja auch Offensive Coordinator bei den Vikings davor. Ist es der Weisheit letzter Schluss? Hat man dann irgendwo ins Ziel gelandet oder ist es so, man hat das Beste bekommen, was halt so zu den Saints wollte?
Ich glaube, das Zweite ist es eher. Wirklich wissen tun wir es erst in ein, zwei Jahren wirklich. Ich glaube aber, dass es die Art von Erfrischung ist, die diese Saints Offense braucht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alles, das komplette Playbook neu revolutionieren werden, aber dort, wo es Verbesserungsbedarf benötigte, dort wird es auch diesen Verbesserungsbedarf geben, durch diese neuen Insights, weil es ist nicht nur Clint Kubiak, man hat ja gefühlt den ganzen Offensive Coaching Tree ausgetauscht. Und ich glaube, da kommen jetzt einfach neue Ideen dazu. Neue Ideen, die einfach diese Saints Offense brauchen, um eben halt noch gefährlicher zu werden. Weil wir erinnern uns, es war okay, es war teilweise gut, aber man hat immer so das Gefühl, es könnte immer noch mehr sein und es gehört mehr Rhythmus rein. Und ich glaube, da kann einem halt Clint Kubiak definitiv seinen Beitrag dazu leisten. Mir hat eigentlich in Minnesota gut gefallen gehabt. Er war halt Teil eines alten Trainerstabs, der dann zu einem Umbruch führte. Aber ich glaube, alles in allem kann er den Saints durchaus von Vorteil sein.
Auf die ganze Änderung im Offensive Coaching Staff wollen wir eigentlich gar nicht so groß eingehen. Ich glaube, die Namen werden euch eh nicht viel sagen. Sind allerdings schon welche mit dabei, wo man auch weiß, die reißen dir den Arsch bis zum Stehkragen auf, wenn es nicht läuft. Also ich denke da an einen John Benton, der da unter anderem jetzt für unsere O-Line zuständig ist. Hat sich als Coach sowohl im College als auch in der NFL schon bewiesen. Harter Knochen, ich glaube, das, was ich immer gefordert habe, wird er ganz gut umsetzen. Sonst frisches Blut mit dazu bekommen. Keith Williams kam zum Beispiel als unser neuer Wide Receivers Coach von den Baltimore Ravens, der dann nicht das schlechteste erste Jahr hatte als Assistant Coach. Da darf man sich schon freuen. Glaubst du denn, oder inwiefern hat denn Dennis Allen mitgesprochen bei der Besetzung des Offensive Coaching Staff? Oder war es rein so, dass sich Clint Kubiak da ein bisschen austoben durfte und das nach seiner Nase besetzen durfte?
Das haben definitiv alle beide zusammen besprochen gehabt. Das war auch wahrscheinlich Mickey Loomis dabei. Du brauchst einfach beide. Der Head Coach entscheidet mit, wer der Offensive Coordinator sein soll. Gleichzeitig muss dann der Head Coach auch mitentscheiden, natürlich auch mit dem Offensive Coordinator. wie du die einzelnen Personal Coaches, Position Coaches, wie du die besetzen möchtest. Weil es bringt nichts, wenn der Head Coach in die eine Richtung denkt und der Offensive Coordinator ganz in die andere. Du musst prinzipiell dieselben Ideen haben. Du wirst immer irgendwo Differenzen haben und die sind gut, weil dadurch kannst du arbeiten, du kannst neue Sachen ausprobieren. Aber grundsätzlich müssen sich da, glaube ich, schon beide einig sein. Ich glaube auch, dass da dann eher zumindest offiziell Dennis Allen das letzte Wort haben muss, einfach weil er der Head Coach ist. Er muss auch die Verantwortung dafür tragen, wer geholt wird, weil wenn da jetzt irgendwas mit die Receiver zum Beispiel komplett in die Hosen geht, wird da keiner jetzt großartig Clint Kubik verantwortlich machen, wieso er sich solchen Staff da geholt hat. Das geht in erster Linie über den Head Coach, aber sie müssen sich natürlich einig sein und das Gleiche wollen zumindest.
Na, dann bin ich da ja optimistisch, haben es gerade angesprochen. Offensiv ist ja fast alles neu gemacht worden, was so ging. Da sind wirklich nur noch ganz, ganz wenige Gesichter dabei, die man kannte. Auch ein Ronald Curry hat, nachdem er den Offensive Coordinator Posten nicht bekommen hat, sich zurückgezogen. Wie du sagst, gut, dass jetzt komplett frisches Blut kommt. Und dann will ich so ein bisschen langsam auf die Frage übergehen, was erwartest du denn, wie wird unsere Offense schematisch denn aussehen? Du hast es gerade eben schon anklingen lassen. Neues Playbook wird es nicht geben. Wie kommst du denn auf die Idee, dass Clint Kubiak so viel übernehmen wird von Pete Carmichael? Beziehungsweise klar, Football am Ende ist es dann doch immer noch das Gleiche. Das Rad wird er nicht neu erfinden, aber ich tatsächlich denke schon, dass wir eine stark veränderte Saints Offense sehen werden.
Es wird irgendwie gleich und doch anders sein. Ich glaube, wir werden mehr Motion Sets sehen, wir werden sie smarter sehen. Von Motions bei Runs, das waren die Vorteile sensationell, von Outside Zones. Genau die Arten von Runs, die bei uns erstens extrem vorhersehbar waren und zweitens die, was überhaupt nicht funktioniert haben, das waren halt Outside Zones, die bei uns jetzt eigentlich bis vielleicht mit Ausnahme von Ende der Saison nicht wirklich gut funktioniert haben. Da musst du halt ansetzen. Und ich glaube, da ist eben halt jemand aus dem Shanahan-Tree unglaublich wichtig, weil er spielt sehr viel aus denselben Formations, sowohl Pass, Run und Play-Action. Bei uns war es halt immer so, du hast die I-Formation bei 2.10, jeder weiß, was kommt. Und ich glaube, da ist einfach diese Unberechenbarkeit. Das würde ich mir wirklich mehr wünschen, dass auch ich mal wieder überrascht werde. Wir wissen ja alle, wie allwissend ich bin. Aber ich glaube, das ist jeder Saints-Fan zu einem gewissen Grad. Ich glaube einfach, das muss einfach wirklich gearbeitet werden. Und die Play-Action, Grüße gern raus an Phil, die musste besser eingearbeitet werden. Hat zum Ende gut funktioniert, aber eher in erster Linie, weil das sensationell geworfene Bälle sind. Wir haben Situationen gehabt, wo die Play-Action funktioniert hat, wo ich mir gedacht habe, von der Situation her war das eigentlich jetzt nicht so klug, aber du, was soll's? Und ich glaube, das muss einfach sein. Und es muss auch wirklich so sein, dass sich Run und Pass besser ergänzen. Hier im Spiel, da war Derek Carr sensationell, oder zumindest sehr gut. Da hat aber der Run überhaupt nicht funktioniert. Gleichzeitig in Spielen, wo man versucht hat, den Run zu etablieren, ist über den Pass relativ wenig gegangen. Ich glaube, da muss man auch eine Balance finden. Und da ist auch Stichwort Gamescript. Bin gespannt, wie das aussehen wird, wie aggressiv man gehen wird. Auch Fourth-Down-Situations, ob sich da etwas ändern wird. Bin wirklich gespannt. Ich kann mir jetzt auch gar nicht wirklich festlegen zu sagen, es wird alles anders. Ich glaube, es wird vieles ähnlich, aber es wird besser ausschauen, glaube ich.
Okay, was erwartest du denn, Herr Grupp? Du hast eben schon gesagt, Outside-Zone-Runs werden ein bisschen anders aussehen. Was würdest du dir denn wünschen, dass Clint Kubiak von Kyle Shanahan mitbringt? Weil am Ende Passing-Game-Koordinator war er, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen, was hat er eigentlich bei den 49ers so gemacht. Aber wenn du jetzt an die Zeit, ich glaube 21 auf 22 war es, an die Offensive der Vikings zurückdenkst, oder ich hoffe, du hast es dir ein bisschen angesehen, was die da so getrieben haben in dem Jahr. Was hat denn Clint Kubiak da als Offensive-Koordinator genau veranstaltet? Das, was du jetzt eben erzählt hattest, oder?
Ein Punkt, auf der mir da ganz wichtig ist, wenn wir auf die Vikings sprechen, kommen mit Clint Kubiak und eine wichtige Person im Saints Room, den wir da besprechen müssen, Alvin Kamara. Ich glaube, dass Clint Kubiak einen Leadback möchte und ich glaube, den hat den Alvin Kamara. Man hat sich überlegt, sollten wir ihn vielleicht traden, sollen wir ihn restructuren? Es war mit Abstand seine schlechteste Saison, die er hatte. Ich glaube, er ist einerseits der Leader dieser Offense, zum Beispiel einer dieser Leader. Er ist einer der Typen, der am längsten dabei ist. Und ich glaube, er muss wieder besser eingesetzt werden, weil so schwach seine Saison auch war, muss man sagen, dass er nicht sehr klug eingesetzt wurde. Wenn man sich anschaut, was die Vikings damals mit Dalvin Cook gemacht haben, das brauchst du halt. Und du brauchst diese Runs, diese explosiven Runs. Du musst wissen, dass du, wenn du 15 bis 20 Mal im Spiel die Kugel gibst, dass er einmal durchbrechen muss. Und das ist einfach, das kannst du nur, wenn du das Gamescript hast, wenn du dein Spiel aufbaust. Du musst deine Play-Action dafür dann auch richtig setzen und eben halt wissen, wie du einen Running Back klug einsetzt. Ich glaube, das wird das A und O sein. Wie gut ist der Carr als Quarterback, dass du wirklich dieses Game skripten kannst, dass du wirklich von jedem deiner Starspieler weißt, was du von ihnen erwarten kannst. Und ich glaube, das war bei den Vikings noch ein bisschen das Problem. Man war sich mit Kirk Cousins unsicher. Der hatte zwar Justin Jefferson, Adam Thielen ist da auch noch gegangen. Also es war wirklich so, fuck it, Justin Jefferson is somewhere down there. Und man braucht jetzt einfach dieses ruhige Gamescript, so ähnlich wie bei den 49ers das war. Da war jeder involviert. Es war nicht nur Deebo Samuel, es war nicht nur Brandon Ayuk, da waren genug Spieler auch dahinter. Es waren natürlich Running Back mit Christian McCaffrey, George Kittle, die wurden allesamt eingepackt. Kyle Juszczyk im Passing Game ist ein fixer Bestandteil. Und ich glaube, das ist einfach die Idee, was man bei Kubiak übernehmen möchte. Und ich glaube, deswegen ist er auch zu den Saints gegangen. Du hast mit Olave Shahid, du hast mit unseren Titans, mit Taysom Hill, der da auch ganz relevant werden könnte. Unsere Running Backs hast du da die Möglichkeiten, diese Spieler individuell einzusetzen. Und das ist schon mal wichtig. Und du musst auch schauen, dass unabhängig davon, wie du die einsetzt, muss auch das restliche Gefüge funktionieren. Das heißt, du kannst ein Spiel haben, wo Chris Olave vielleicht 10 Catches hat. Das darf aber nicht jedem Spiel so sein. Und gleichzeitig müssen da auch andere Spieler noch relevant sein. Es darf nicht nur Olave sein. Es darf nicht nur Alvin Kamara sein. Es darf nicht nur Rashid Shahid sein. Es darf nicht nur Derek Carr sein. Es müssen allesamt funktionieren. Das war vielleicht das Einzige, was bei den Vikings nicht ganz so funktioniert hat, wie man es sich gewünscht hätte. Obwohl ich dazu sagen müsste, unter O'Connell ist es eigentlich auch immer so, dass 80% gefühlt nur über Kirk Cousins und Justin Jefferson geht.
Okay, also da sehen wir oder hören wir jetzt nicht die direkten Schüsse gegen Clint Kubiak, dass es bei den Vikings nicht gut gemacht hätte. Für alle, die sich hinterfragen, was befähigt denn diesen Mann, unser Offensive Coordinator zu sein, außer seine Station bei den Vikings, die jetzt eher so, na, sagen wir mal, so lala lief. Was hat er denn das letzte Jahr bei den 49ers als Passing Game Coordinator eigentlich genau gemacht? Wie tief war er drin, seine Offense vorzubereiten, einen Gameplan auszuarbeiten und so weiter und so fort? Lass uns doch mal ein bisschen Einblick haben in den Alltag eines Passing Game Coordinator und da gleich die Frage noch hinterher, wenn du sie dir dann noch merken kannst. Wo ist denn da der Unterschied zu einem Wide Receivers Coach zum Beispiel? Also alles jetzt sehr allgemein, nicht gerade auf Kubiak zugeschnitten, die Fragen, aber die Fragen kamen doch mal auf, wieso, was ein Passing Game Coordinator denn dazu befähigt, auch ein Offensive Coordinator zu sein?
Also du hast die Position Coaches, die fokussieren sich einerseits mal wirklich nur auf die Spieler. Die müssen schauen, viel auf Technik wird davon geachtet. Das heißt, nehmen wir das Beispiel Wide Receiver Coach, der sieht, wir haben, nehmen wir Chris Olave, der läuft seine Route und läuft den Go aber anders und dann musst du sagen, hey, schau, der war 5 Yards auf Höhe deiner Inside-Shoulder, da musst du den und den Release machen, damit das Konzept so und so funktioniert. Das sind die Sachen, die ein Position-Coach macht. Das ist wirklich so viel Technik und viel wirklich mit den individuellen Spielern. Passing-Game-Koordinator, prinzipiell, also Passing Game ist da schon mal ein Stichwort, das muss irgendwas mit dem Passspiel zu tun haben. Und was der prinzipiell macht, ist, der schaut sich an, wie man übers Passspiel die gegnerische Verteidigung am besten aussehen kann. Das heißt, hast du jetzt eine Mannschaft, die zum Beispiel viel blitzt, ja, das kannst du jetzt überlegen, okay, da muss man viele schnelle Routen, wie in welche Hot Rods nehme ich, also diesen Read, ein Hot Rod ist immer beim Play, hast du eigentlich fast immer, wenn plötzlich ein Blitz kommt, muss ich gar nicht hinschauen, der ist dann automatisch frei. Das muss meine Hotshot sein. Klingt einfach, ist es aber nicht. Und prinzipiell versucht er einfach auf den Gegner oder auf die gegnerische Verteidigung das Beste, die besten Konzepte auszuarbeiten, um die gegnerische Verteidigung auszuhebeln.
Okay, um es mal so dann festzustellen, Clint Kubiak hat quasi für Kyle Shanahan zumindest was das Passing-Game betrifft, Recherche betrieben und ihm dann einen halben Gameplan schon hingelegt? Oder wie läuft denn da die Zusammenarbeit?
Genau, also...
Aber jetzt eher auf die Frage, also eher auf dahin geschossen zu kommen, was hat er denn von Shanahan mitnehmen können im letzten Jahr? Ist da so viel Austausch zwischen den beiden? Hat da so viel stattgefunden oder war es eher so, ja, danke für die Recherche und jetzt wieder zurück ins zweite Glied?
Nee, also man kann es natürlich wirklich nicht genauso, man kann auch nicht sagen, ob das bei jeder Organisation gleich ist. Prinzipiell, du hast schon natürlich einen Austausch von Head Coach und Offensive Coordinator. Beginn schon mal damit, wer callt das Spiel? Weil es sind ja der Head Coach, wenn man sagt, der Head Coach called, muss er natürlich im Kontakt mit der Booth sein, mit dem Koordinator, mit dem Quarterback. Da muss die Kombination da sein und die beginnt schon eigentlich am Montag, wenn man sich zusammensetzt und fürs nächste Spiel plant, muss man natürlich das gemeinsam anschauen. Hey, kommt der Passing-Koordinator her und sagt, du schau, gegen die Chiefs jetzt zum Beispiel habe ich gesehen, die blitzen sehr viel bei der und der Situation. Da hätte ich gesehen, und der Safety stellt sich immer so an, wenn der Tight End so steht, das geht ins Unermessliche, deswegen wir geben den Look, spielen dann das, weil wir vermuten, dass sie dann das spielen und das können, dann haben wir dann da ein Mismatch generiert. Prinzipiell, du versuchst im Vorhinein so viel wie mögliche Mismatches zu generieren. Und das macht dann halt ein Passing Game Koordinator und das muss er natürlich auch mit dem Head Coach, natürlich müssen sie das zusammen generieren, weil es bringt nichts, wenn er das Ganze zusammenstellt und einen Headcoach gibt und der Headcoach weiß gar nicht, wann er was callen soll, weil er weiß gar nicht, was die Idee dahinter ist. Also die müssen sich da schon zum gewissen Grad da absprechen und sich einig sein.
Okay, es klingt ja, dass er da durchaus den ein oder anderen Trick oder auch die eine oder andere Erfahrung von Kyle Shanahan mitnehmen konnte. Ich hoffe an dieser Stelle die Frage von Manu, schematische Veränderung von Pete Carmichael zu Kubiak, ist damit beantwortet. Hast du zu der Thematik noch was zu sagen?
Wo ich selber noch ein bisschen unsicher bin, ist, wie die Personal Looks sehen werden zwischen Saints und die man es bei den 49ers hat. Ich glaube, da können wir auch so mehr Looks sehen. Ich bin gespannt, aus welchen Positionen wir alles laufen werden. Sprich, Shotgun, laufen wir Pistol, haben wir Heavy Eye Formations, laufen wir Singleback. Da bin ich gespannt, ob wir da mehr Kreativität sehen werden. Das ist das Einzige, was ich selber auch noch nicht wirklich einschätzen kann, wie viel man da von den Saints übernehmen wird und wie viel man davon. Formulieren. Wie viel will Clint Kubiak neu gestalten und wie viel möchte er davon quasi nur verbessern?
Da bin ich auch gespannt, wobei ich da schon, glaube ich, schematisch das ein oder andere neue Element wird es da auf alle Fälle geben. So, und damit Kubiak seine Offense so umsetzen kann, brauchen wir vor allem eins und das ist Cap Space. Zweiter Teil der Folge. Wir stehen kurz vor dem offiziellen Start der Free Agency, sprich die Saints müssen aus ihrem mal wieder ja, sehr, 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 sehr großen Minus auf Null. Stand 11.03.18.15 haben sie das vor circa einer Stunde erreicht, indem man DeMario Davis umstrukturiert hat. Wir wollen uns das mal alles anschauen. Was ist so passiert? Wer wurde gerestructured? Wer nicht? Wer wurde schon Vertrag verlängert? Und so weiter und so fort. Da gehen wir mal ein paar Namen durch. Erstmal muss man sagen, der Cap fällt dieses Jahr deutlich höher aus, als es zu erwarten war. Gott sei Dank. Man darf sich da wohl auch ein bisschen bei Taylor Swift bedanken. Andererseits ist das jetzt eigentlich nur so ein bisschen die Einbuße, die man wieder reinholt von Corona, woher die Saints noch bittere Pille schlucken mussten, weil ja da die Einnahmen nicht so kamen, wie sie erwartet wurden, verständlich. Mit der ersten Personalie, die wir jetzt beginnen, wo es einen rechten Aufruhr gegeben hat, wo wir auch so unterhalten haben, ob restructuren oder nicht, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Michael Thomas. Schulz, klär uns auf, wie ist der Vertrag von Michael Thomas, weil es war ja immer die Rede von einem Einjahresvertrag. Was ist vorgefallen und sehen wir den nochmal im Saints-Trikot? Was ist deine Meinung?
Michael Thomas ist jetzt quasi Free Agent und er wird ziemlich sicher die Saints auch verlassen. Ich glaube, man wird versuchen, über einen Vertrag. Man muss sich einfach überlegen, ob es nicht für beide Seiten das Beste wäre, einen Schlussstrich dahinter zu ziehen. Ich mag seine Reaktion auf Twitter, wie man es gesehen hat. auch nicht wirklich. Ich glaube, er hat eine Verbundenheit zu den Saints, das will ich ihm nicht einmal abstreiten. Aber ich glaube, irgendwann müssen beide Seiten einen Schlussstrich dahinter ziehen. Und ich glaube, das würde auch Michael Thomas extrem gut tun. Und ich würde es ihm auch wirklich wünschen. Seine Reaktion gefällt mir gar nicht, aber wenn du wo unglücklich bist, tut ein neuer Strich einfach vielleicht beiden Seiten gut. Würde ich jetzt endgültig sagen, dass Michael Thomas weg ist? Nein, aber es würde mich sehr überraschen, wenn sie ihn behalten wollen. Weil ich glaube, man möchte einfach diese Art von Possession Receiver jetzt einfach auch neu besetzen. Man hat A.T. Perry, der, wenn er gespielt hat, hat er, glaube ich, einen positiven Eindruck hinterlassen dafür, dass er ein, was war das, 6-Runden-7-Runden-Pick? Man hat, diesjährigen Draft hat man die Möglichkeit, da nachzulegen. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, da das Cap zu fressen. Es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt das bisschen Cap da aufzuessen und dann einfach einen Schlussstrich darunter zu ziehen.
Ja, ich bin der Meinung, eben diese Michael Thomas-Tage, die sind rum, ähnlich wie bei Julio Jones. Das sind schöne Erinnerungen, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, auch hier ähnlich wie zu Julio Jones, dass er A, noch mal eine Saison durchspielt. Das sehe ich einfach bei dem Dude nicht mehr. Und auch letztes Jahr, die Spiele, die er gespielt hat, waren auch Höhen und Tiefen. Ja, er wurde oft gesucht von Carr, es war dann auch oft komplett abgetaucht in Halbzeit 2, als die Saints Offense dann so ein bisschen ins Rollen kam, hat er sehr oft gar kein, im Gameplan irgendwie gar nicht mehr stattgefunden oder gar keine Rolle mehr gespielt. Von daher, ja, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ja. Das wäre jetzt ein Euro ins Phrasenschwein in manchen Fernsehsendungen. ist so, also ja, Michael Thomas, ich glaube nicht, dass er dir die nötige Ruhe reinbringt und die Saints brauchen dieses Jahr vor allem eins und das ist Ruhe im Locker-Room. Ja. Und ob du mit dem Dude Ruhe bekommst, weiß ich nicht. A.T. Perry steht in den Startlöchern, du hast Möglichkeit, über Draft was zu machen. Wir haben ein paar Picks, späte Picks auch, wo du halt einfach sagen kannst, komm, das riskiert man jetzt. Und du hast mit Olave deinen neuen Nummer 1 Receiver. Zweite Personalie, kommen wir darauf zu sprechen, eben Rashid Shaheed, den hat man getendert. Jules, nicht getindert, sondern getendert. Für alle, die nicht genau wissen, was hat es mit diesem Tender aus sich, bitte erlöse doch die Unwissenden von der Unwissenheit.
Also, es gibt da verschiedene Arten von Free Agents. Prinzipiell, es gibt Undrafted Free Agents, Exclusive Rights Free Agents und Restricted Free Agent. Und theoretisch noch Unrestricted Free Agents. Für Shaheed sind jetzt zwei Punkte relativ relevant, nämlich einerseits der Exclusive Rights Free Agent und dann fürs nächste Jahr der Restricted Free Agent. Rashid Shaheed hat jetzt seine zweite Saison absolviert, ist deswegen ein Exclusive Right Free Agent. Das sind einfach Spieler, die zwei oder weniger Seasons in der NFL bisher hatten. Und da schaut es dann so aus, dass sie einfach einem Angebot ihres ursprünglichen Teams, in dem Falle der Saints, keine Verhandlungen mit anderen Mannschaften mehr führen darf. Das heißt, sobald er diesen Tender bekommt, das ist vorgelegt, wie viel es ist. Bei Shaheed waren es knapp unter $1 Million für ein Jahr. Sobald die Saints sagen, sie wollen diesen Tender nehmen, ist er quasi bei den Saints und darf auch keine anderen Gespräche mit anderen Mannschaften mehr führen. Nächstes Jahr ist er dann ein RFA, ein Restricted Free Agent. Das sind Spieler, die insgesamt 3 Seasons in der NFL gespielt haben und wo der Vertrag dann ausläuft, was bei beiden bei Shaheed der Fall sein sollte. Und auch so schaut es aus, sie kriegen dann ein Angebot von ihrem bisherigen Club, also den Saints, aber da haben sie jetzt das Recht, sich auch umzuschauen und sich eine andere Mannschaft zu suchen. Die Sache ist jetzt aber so, sobald er ein Angebot von einer anderen Mannschaft kriegt, das heißt Shaheed kriegt zum Beispiel ein Angebot von den Patriots, haben die Saints quasi so eine Art ein Vorkaufsrecht und können ihn zu denselben Konditionen behalten. Ja, das ist mal die Grundidee davon. Es geht da aber noch ein bisschen weiter. Die Saints können dann nämlich, also das ist jetzt nach der Saison 24, in der Offseason 25, dann können sie Shaheed nämlich tendern. Sie können in einem First-Round-Pick oder einem Second-Round-Pick tendern. Theoretisch auch mit einem sogenannten Original-Round-Tender, aber er war ein Undrafted Free Agent, deswegen gibt es das nicht. Und es schaut dann so aus, dass wenn Shahid, sagen wir, kriegt von den Patriots das Angebot und die Saints ziehen damit nicht gleich, können sie dafür Kompensation kriegen. Das ist der Tender. Sie können ihn mit einem First-Round-Pick betiteln oder auch mit einem Second-Round-Pick. Das heißt einfach, wenn er dann bei den Patriots unterschreiben würde und er hat einen First-Round-Pick-Tender, dann müssten die Patriots einen First-Round-Pick dafür abgeben. Und das, die Sache ist halt, wenn er sich kein Team sucht oder kein Team findet, das ihm das quasi wert ist, müssen die Saints ihm einen teureren Vertrag anbieten als sonst. Das geht einfach mit einem First-Round-Tender mit. Beim Second-Round-Tender ist das Ganze halt ein bisschen kostenfreundlicher. Das ist jetzt wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Das ist noch viel komplexer. Für die Offseason ist jetzt prinzipiell alles geklärt. Er hat einen Jahresvertrag. Ich kann mir vorstellen, dass er zu Beginn der neuen Season auch einen längeren Vertrag bekommt. Sollte es aber dabei bleiben, wäre halt nächstes Jahr dann ein Restricted Free Agent und dann muss man halt schauen, wie man ihn tendern möchte, das heißt, was für einen Wert setzt man ihn drauf, und die Saints haben auf jeden Fall die Möglichkeit, jedem Angebot gleichzuziehen mit diesem sogenannten Vorkaufsrecht halt.
Okay, wunderbar, danke für die Erläuterung. Also Shahid, die Personalie auch erstmal für ein Jahr vom Tisch, wie du sagst, günstig gehalten, das sollte man auch tun. Dementsprechend, du hast zwei Receiver, die schon gezeigt haben, sie können es. Du hast mit A.T. Perry jemanden, der da reinwachsen möchte und sich beweisen will. Hat jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen, ja, zweites Jahr ist dann noch immer, da wird der Step auch erwartet. Schauen wir mal. Die nächste Personalie, die dann gerestructured wurde, Derek Carr. Bedeutet für uns, dass wir Derek Carr auf jeden Fall noch 24 und 25 als unseren Starting Quarterback sehen werden, oder?
Ja. Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
Jo, hättest du auch gemacht? Oder hättest du bei Carr gewartet mit dem Restructuren und eher andere Kandidaten? Wir haben Stand heute oder Stand jetzt, Uhrzeit und Datum habe ich vorhin ja genannt, schon noch ein paar Namen, die noch nicht gerestructured wurden bei den Saints. War es richtig, gleich mit Derek Carr? Er war ja einer der ersten, der gerestructured hat und wo das bekannt gegeben wurde. War es richtig oder bist du eher so einer, dass man sagt, gut, jetzt hat man halt seine Zukunft erst richtig, die nächsten zwei Jahre erst richtig verkauft an Derek Carr und sein Glück in die Hände dieses Mannes gelegt?
Es war immer die Überlegung, man könnte restructuren mit Carrs Vertrag oder auch ohne Carrs Vertrag. Natürlich ohne seinen Vertrag anzugreifen wäre es schwieriger gewesen. Man hätte die Zügel dafür bei anderen Positionen enger ziehen müssen. Es wäre wohl aber gegangen. Ich glaube, man ist sich einig, auch Clint Kubiak wahrscheinlich, dass man mit Derek Carr gehen möchte. Und ich glaube, wenn man weiß, das soll mein Quarterback sein, dann bezahle ich ihm auch das Geld. Wie ist dann egal. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man ihm noch einen zweiten Vertrag geben wird. Und wenn er schon beim ersten gut verdient hat, verzichtet er vielleicht ein bisschen Geld beim zweiten oder übernimmt Geld aus dem ersten Vertrag. Und wenn man sagt, man macht noch einen 2-Jahres-Vertrag oder einen 3-Jahres-Vertrag hinterher, dass man da Geld mitnimmt und das dann noch auf 3 weitere Jahre aufteilen kann. So ähnlich, wie man es ja auch mit anderen Spielern gemacht hat. Dazu später mehr.
Manu, wenn solche Rechenspiele hört, dem glaube ich, wird Angst und Bange, wenn du sagst, Derek Carr nochmal verlängern. Gut, dann so übliche Verdächtigen. Klar, Carl Granderson wurde gerestructured, war auch zu erwarten. Großer Vertrag ist gekommen, die Lieferung nur so halb, aber gut, da hat man sich darauf festgelegt, dass Carl Granderson die nächsten Jahre doch so ein bisschen die Speerspitze im Pass Rush sein sollte. Die Gegenseite, die letztes Jahr leider maßlos enttäuscht hat, zumindest auf sportlicher Ebene, Cam Jordan, ebenfalls gerestructured. Auch hier hat man sich so ein bisschen länger an Cam Jordan gebunden. Ist das Thema Leadership, was ja du immer wieder sagst, einfach irgendwelche Ikonen vor die Tür setzen, bringt dir nicht viel. Ich glaube, da muss man auch immer wieder so ein bisschen den Hut ziehen. Cam Jordan hat eigentlich bei jedem Restructure bisher mitgemacht.
Ja, wir müssen über die Qualität der letzten Saison nicht sprechen. Er war zwar angeschlagen, aber es war für nichts. Es war einfach für nichts. Was hat er gehabt? 1,5 Sacks? Auch im Run-Stop, was ich von ihm gefordert habe, wo ich gesagt habe, das war zumindest am Anfang der Saison gut, war einfach nicht. Ja, ich gebe ihm den Vorschuss, er sagt, er war angeschlagen. Er hat aber auch deswegen angemerkt und gesagt, er möchte so noch nicht aufhören. Das heißt, er spielt jetzt noch mindestens ein Jahr. Er hat aber anklingen lassen, es ist bald soweit. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann vertraglich noch was bei seinem Vertrag machen lässt. Ne? Dass er vertraglich noch ein paar Sachen drehen wird, dass es dann so ähnlich wie mit Malcolm Jenkins oder Drew Brees sein wird, wie man die Saints erleichtern wird. Generell muss man sagen, die Saints sind cap-technisch für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Jetzt nicht so, dass man sagt, man kann jetzt einen kompletten Rebuild anbauen, Leap-Orleans sehe ich nicht, aber man ist in einer Position, wo man dennoch auch flexibel sein kann, wenn es weiter so geht mit der Planung von der NFL und von den Saints und die Spieler jetzt nicht so Situationen sind wie mit Michael Thomas, schaut das, glaube ich, Ganze nicht ganz so katastrophal aus. Boah, mein Deutsch ist heute auch wieder sensationell.
Einfach nicht gewohnt, dass du aufgenommen wirst.
Nein.
So, die nächste, also Saints-Ikone noch nicht, aber durchaus in Louisiana bekannt, die dann auch mitgezogen hat beim Restructor, an Tyrann Mathieu, der Honey Badger, wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen, dann hat daraus jetzt einen Zweijahresvertrag gemacht. Hat ein bisschen was in die Länge gezogen. Mit dem Cut von Marcus May. Richtig, dass man sagt, man behält sich auf der Safety-Position. Ein Veteran, der die Sache noch ordentlich macht, der weiß, wie es funktioniert. Oder gehörst du eher zu der Fraktion, die sagen, gut, Mathieu, die Blüte seines Schaffens, die Blütezeit seines Schaffens ist rum. Das war jetzt nicht der allerbeste Move. Wie stehst du dazu?
Der Move war sehr gut, weil ich glaube, er kann auch immer gut genug spielen, um ein guter Safety zu sein. Er wird kein Top 2 Safety sein. Aber der Safety-Markt gibt momentan extrem viel her. Man hat gesehen, Justin Simmons wurde released. Kevin Byard wurde released. Also unzählige Safeties sind jetzt auf dem Markt. Und du hast dann mit Tyrann Mathieu einen, den du relativ billig behalten kannst, und es wäre blöd gewesen, das nicht zu tun, und ich glaube, auf 2 Jahre ist, glaube ich, eine gute Zeit. Ich glaube, so viel Saft hat er noch im Tank, dass er da auch auf einem guten Level spielen kann, und ich hätte es auch nicht gut gefunden, wenn man jetzt beide Safeties komplett erneuert. Man muss sagen, der Nachfolger von Marcus May steht ja schon fest, also würde mich sehr überraschen, wenn es nicht Jordan Howden ist. Es gibt aber Free Agents. Jamal Adams zum Beispiel. Jamal Adams, LSU Native. Wir bräuchten einen Run Support, bräuchte man. Nein, aber es wird Jordan Howden sein. Es wird Jordan Howden sein. Das wird unser Mann sein.
Ich will nicht schon wieder jemanden auf Safety, wo die Blütezeit vorbei ist. Bei Malcolm Jenkins zweiten Anlauf war es so, ja, das war noch okay, aber das war definitiv kein Top 5. Und auch bei Tyrann Mathieu. Die Zeiten mit 5 plus Interceptions, die sind vorbei. Das liefert er nicht. Wenn du sagst, Top 2 Safety wieder nicht, ich gehe sogar weiter, Top 10 Safety ist er nicht mehr.
Oh doch.
Ja.
Das schon.
Nee, da sehe ich ihn nicht. Da sehe ich ihn nicht. Aber ja, auch hier klar, er brennt da irgendwo für New Orleans und ich glaube aber auch Mathieu weiß.
Krieg mal noch.
Gerade nach dem letzten, wenn er jetzt in dieses Vertragsjahr gegangen wäre und dann wäre er Free Agent geworden. Hey, das hätte er doch bekommen. Also in dem Alter, man sieht, die Safeties sind eh nicht so gefragt, sind so ein bisschen die Running Backs der Defense. Ich glaube, das hat man beides auf beiden Seiten dann irgendwo dankend angenommen. Mal schauen, ob ich lieber einen Justin Simmons hätte. Ja, aber der ist halt dann wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Euro teurer oder ein paar Dollar teurer, als es Tyrann Mathieu jetzt ist.
Genau.
Ist halt so. Aber deswegen Jamal Adams. Nein, ich brauche nicht schon wieder einen LSU-Native, wo die Blütezeit vorbei ist, brauche ich nicht. Ich will schon Jordan Howden die Chance geben, und mal, wenn er wirklich reinscheißt, dann kann man nächstes Jahr im Draft sich immer noch umsehen. Oder ich bin sogar der Meinung, man wird sich dieses Jahr im Draft auch noch umsehen nach einem Safety. Zwar auch wieder spätere Runde, Tag 3.
Aber ja, das auf jeden Fall.
Ein bisschen dünn aufgestellt.
Das ist so, diese Defensive Backs sind prädestiniert für Day 3 Picks. Da kannst du dir Unmengen an Rohlingen holen, sag ich mal. Jamal Adams erinnert mich halt sehr an Kenny Vaccaro, und das hat dann auch irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Er ist halt gut im Run Support, aber alles andere ist halt dann auch. Run Support hätten wir aber gut nötig gehabt.
Definitiv. Der Run Support noch liefert, der letzte, der uns jetzt über diese magische Grenze von 0 Dollar gebracht hat, also wir sind wieder im Plus, ich glaube um 250.000 Dollar, also in der NFL quasi um nichts, aber wir haben ja auch noch Zeit. Demario Davis, auch hier 2 Jahre gerestructured und so weiter und so fort. Klar, dass das die richtige Entscheidung ist, der Mann altert irgendwie nicht. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen. Es macht mir aber schon seinen Anschein, eben mit Cam Jordan, mit Matthew, mit Davis, gegebenenfalls auch mit Kamara, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, auch mit Derek Carr. Es wirkt für mich trotzdem immer noch so ein bisschen, Rebuild wollen sie noch nicht, sondern so dieses, ja, ich will das Wort gar nicht im Mund nehmen, das hat diese Mannschaft eigentlich gar nicht verdient. Aber Win Now, dass Loomis das auch noch für 24 und 25 diesen Stiefel so fahren möchte.
Ich bin halt kein Fan von diesem Terminus. Es gibt Mannschaften, die sind gut. Jede gute Mannschaft ist automatisch in einem Win-Now-Modus. Ich habe es zu den Chiefs gehört, ich habe es bei den Bucks gehört, ich habe es bei den Bills gehört, ich habe es bei den Schieß mich tot, wo ich das nicht schon überall gehört habe. Ja, das bist du irgendwie immer, wenn du eine gute Mannschaft bist. Ich glaube, man will einfach den bestmöglichen Kader haben fürs nächste Jahr. Das ist das Ziel. Und dem gehe ich mit. Natürlich könntest du schauen, ich gebe jetzt einen ab und hoffe für die Zukunft. Ja, kannst du auch machen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, neu ist immer besser oder jung ist immer besser. Du brauchst es zum gewissen Grad. Du musst einfach gut draften mit dem, was du hast. Aber wenn du gute Spieler hast, dann ist mir das alles egal. Wenn er fürs nächste Jahr noch gut ist, ist mir scheißegal. Natürlich wird Demario Davis keine 10 Jahre mehr spielen. Ja, das hast du. Welche Garantie hat dir, dass Chris Olave nächstes Jahr nicht auch eine Career-Ending Injury hat? Gott behüte, aber ich mag dieses Win-Now nicht. Du hast gute Spieler, die sind älter, die behaltest du trotzdem. Du brauchst junge Spieler, das ist keine Frage, aber das eine muss nicht heißen, dass man das andere quasi außen vor lässt.
Okay, so viel dazu. Sind dann doch noch Namen offen, wo noch nicht gerestructured wurde, wo man sich darüber unterhalten könnte, oder die auch in Trade-Rumors immer wieder mit drin sind. Fangen wir mal an, Taysom Hill. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du da relativ viel erwartest von Clint Kubiak. Ja. Mit Taysom Hill, ich tue das tatsächlich auch. Sean Payton wird immer wieder als Abnehmer mit den Broncos genannt. Ist für mich tatsächlich einer der ersten Kandidaten, um jetzt Platz und dann Cap Space noch zu schaffen, beziehungsweise um sich ein bisschen Möglichkeiten zu schaffen. Taysom Hill gehst du mit, oder? Der wird gerestructured, der bleibt. Oder glaubst du wirklich, da ist so viel dran mit den Broncos? Oder gerade im Release von den Saints?
Nee, Taysom Hill bleibt.
Gut. Andrew Speed, halten oder gehen lassen? Weil wenn du ihn hältst, den Vertrag verlängerst, hättest du es relativ einfach, sein Dead Cap, was er jetzt gerade hat, zu restructuren und könntest damit halt auch sofort einen Batzen Geld mit freimachen und das Ganze strecken.
Ja, ich glaube, das wird ja auch die Idee sein. Er hat auch als Backup Left Tackle gar nicht einmal so schlecht gespielt. Er hat sich, glaube ich, nur im letzten Spiel oder vorletzten Spiel mal verletzt, was auch wichtig ist, dass er relativ lange fit war. Ist auch in seinem Alter nicht selbstverständlich. Es würde für mich auch dahingehend Sinn machen, dass wenn du da einen neuen, billigeren Vertrag aushandelst, wo du ihm halt Deadcap mitnimmst, was kriegt er sonst für Angebote, denke ich mir. Ich glaube, es würde von beiden Seiten aus sehr viel Sinn machen. Ähnlich bei Tyrann Mathieu eigentlich.
Das sehe ich tatsächlich genauso. Ich weiß nicht, wenn Pete sagt, der testet jetzt den freien Markt, kriegt er wirklich so viel? Seine Verletzungshistorie ist bekannt. Und eben die Möglichkeit, ihn auch auf Left Tackle zu stellen, wenn Penning ein bisschen ins Struggeln kommt, das hat ihn schon in Anführungsstrichen sexy gemacht letztes Jahr. Und ich muss auch ehrlich sagen, ein Saldivari, ja, erwarte ich, dass der dieses Jahr sehr viel mehr spielt, aber nicht auf Tackle. Den sehe ich schon klar auf Guard. Dementsprechend, ja, Pete, wenn du ihn, also überbezahlen, klar, geht gar nicht dafür, hat halt auch die verletzten Historie, aber ich gehe mit, lieber halte ich Andrew Pete wie Michael Thomas.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hätte auch von beiden Seiten Sinn machen. Er hat auch einen tollen Charakter, ist so ein Spieler, der immer untergeht, aber hat auch unzählige Verletzungen, von denen er zurückgekommen ist. Deswegen hat es mich auch extrem gefreut, dass er das eigentlich so souverän gemacht hat. Eigentlich fast besser als auf Left Guard. Von dem her ist das definitiv, wenn du nur das Backup haltest oder ihn rein rotierst, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, so einen Spieler zu haben.
Das wundert mich immer noch, dass er auf Left Tackle nicht so verletzungsanfällig ist wie als Guard, aber gut, mag alles so sein oder es kam so. Nächste Sache oder nächste Personalie, über die wir sprechen über Mike Evans' Dad, Marshon Lattimore. Habe ich im Livestream schon gesagt, da kam das Gerücht auf mit den Chicago Bears, glaube ich, damals war es. Hier, die Rumors reißen halt nicht wirklich ab.
Hatte nicht
deinen Lockdown-Körner zu traden, was hältst du von dieser Idee?
Also, die Idee dahinter ist klar, man kann viel Cap frei machen, man kann es irgendwann haben mit Adibo und Alonte Taylor zwei junge Cornerbacks, dann hast du Geld, was du Adibo investieren kannst und in Alonte Taylor. Das ist, und du kannst was noch im Gegensatz dazu kriegen. Das ist die Idee dahinter. Mein Problem an der Sache ist, wenn wir gegen gute Receiver gespielt haben, wo Lattimore gefehlt hat, gegen kreative Offenses, sind wir sang- und klanglos untergegangen. Adibo ist ein toller Cornerback, müssen wir nicht sagen, vor allem auf der Outside, aber an Lattimore kommt dann nichts rein. Und lieber trade ich Kamara weg, lieber trade ich weil Scotland weg, als dass ich Marshon Lattimore wegtrade. Und ich sag's nochmal, es ist nicht so, dass wir finanziell in der Krise sind, wenn wir mit Lattimore weitergehen. Das ist alles, was im Budget drinnen ist, womit man arbeiten kann. Der einzige Faktor wäre, erstens, er war jetzt oft verletzt und zweitens, will er noch spielen? Gibt es Probleme? Dafür hat man das, glaube ich, offen gelassen. Ich glaube nicht, dass man irgendein Interesse hat, Marshon Lattimore zu traden. Ich glaube, man ist offen für Angebote, aber genau deswegen auch, weil er war jetzt öfters verletzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir auch irgendwo in die Nähe von einem First Round bekommen. Und wir sind nicht in einer Situation, wo wir für den letzten Dreck traden müssen, nur dass wir uns finanziell da befreien können. Das sind wir nicht. Wir sind da nicht in einem Zugzwang. Es würde finanzielle Vorteile bringen, das auf jeden Fall. Aber du musst diese Position mal kompensieren, weil Alonte Taylor reicht dir da als Cornerback 2, glaube ich, auch nicht wirklich aus. Ich würde ihm auch noch ein Jahr als Nickel geben. Es ist schwierig zu spielen. Er hatte da ein Down-Jahr definitiv, aber ich glaube, auch da kannst du weiterarbeiten. Und die Saints lieben Cornerbacks. Die Saints wollen gute Cornerbacks haben. Man weiß, wie es aussieht, wenn es nicht so ist. Denkt man zurück, 2015, Brandon Browner und Co., wer sich daran zurückerinnern kann, wo unser Starspieler Devlin Brover, dann Halleluja, holla die Waldfee, das willst du dir noch nicht noch einmal geben. Deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Da muss es so krachen hinter den Türen, wissen wir nicht. Dann ist es natürlich was anderes. Dann kannst du über einen Trade nachdenken. Aber ich glaube nicht, dass man das machen wird.
Ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Das brauchst du in deiner Defense halt irgendwo deine verlässliche, ja, deinen verlässlichen Part. Du brauchst einen Lockdown-Corner. Ja, und Adibo, ja, hatte letztes Jahr ein starkes Jahr, auch Taylor. Allerdings wissen wir, Adibo das Jahr davor zum Beispiel, war dann doch nicht so prima. Naja, und bei Lattimore weißt du schon, was du bekommst. Gegen die großen Receiver spielt er eigentlich groß auf. Wenn es gerne keinen großen Receiver gegen sich hat, dann hat er so seine Schwächen. Aber finde erstmal was Besseres. Und wie du sagst, dass Loomis für einen 5. Runden-Pick Lattimore abgibt, ja, das hätte er noch nie gemacht wegen Geld. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Und das muss man auch, ganz kurz, du kannst dir natürlich, ich sage auch, die Idee ist ja auch nicht schlecht, wenn ich sage, wenn du in Trade ist um Pick 14 herum, kannst du einen guten, gibt es glaube ich einen guten Cornerback-Core, aber versuch mal einen zu finden, der auf Lattimore-Niveau spielt, weil was bringt es dir, wenn du einen Pick mehr hast, der ist aber trotzdem um zwei Klassen schlechter? Was bringt dir 10 Millionen mehr zum Beispiel, wenn du trotzdem zwei Klassen schlechter bist auf der Cornerback-Position? Deswegen, Geld ist immer das eine, aber Qualität kannst du niemals 1:1 mit Geld ersetzen. Meine Meinung halt.
Da gehe ich so mit. Und wir wissen, Draft ist immer noch eine Lotterie am Ende. Da kannst du halt auch gewaltig in die Scheiße greifen. Ich sage nur Turner.
Du sagst Davenport.
Ja.
Aber der hatte ein gutes Jahr.
Auch Davenport ist so ein Thema. Du hast gerade gesagt, du würdest sogar Alvin Kamara davor traden und das ist definitiv was, wo man sich beschäftigen muss und wo auch Manu ein bisschen reingestochen hat.
Ach, Manu wird ja den Hausmeister von den Saints traden.
Ja, das mag wiederum auch sein. Wie siehst du denn die Personalie um Kamara? Fakt ist, er hatte sein schlechtestes Karrierejahr letztes Jahr. Er wurde jetzt noch nicht gerestructured. Wenn man seinen Vertrag dieses Jahr so frisst, kann man ihn 25 entlassen, dadurch 20 Millionen Euro sparen. Wie würdest du damit umgehen, ihn jetzt restructuren, das so machen, dir einen Trade-Partner suchen oder halt auch die Möglichkeit zu sagen, hey, stell dich in den Dienst der Mannschaft, du hattest ein beschissenes Jahr, wir verlängern deinen Vertrag nochmal um ein Jahr oder du nimmst einen Paycut dafür. Was würdest du als Mickey Loomis machen?
Also ich sage jetzt einmal noch nicht, was ich machen würde, ich sage mal nur, was die Situation ist. Die Situation ist, Alvin Kamara wird nirgendwo hingehen. Clint Kubiak freut sich auf Alvin Kamara, Alvin Kamara freut sich auf Clint Kubiak. Alvin Kamara ist halt einer, der nimmt sich auch kein Blatt vom Mund, wenn er sagt, er ist unzufrieden. Das hat er gemacht. Er hat Dennis Allen kritisiert, zu Recht. Er hat aber auch seine Mitspieler kritisiert, zu Recht. Er hat auch sich selber kritisiert, zu Recht. Fakt ist, was die Insider sagen, die wirklich Insights haben dazu, dass beide Parteien sich aufeinander freuen. Deswegen wird mit Alvin Kamara so schnell nichts passieren. Was man machen kann, ich glaube, man kann dieses Jahr wirklich etwas mehr Cap fressen. Man muss, glaube ich, nicht ganz so viel restructuren. Und man ist dann nächstes Jahr noch immer schlauer. Weil wenn es irgendwie komplett in die Hose gehen sollte, kann man nächstes Jahr noch immer darauf reagieren. Aber quasi ist er, ich glaube sogar eher, dass man dieses Jahr über eine Verlängerung nachdenken wird. So rund um den Zeitpunkt Carl Granderson-Verlängerung. Das glaube ich ehrlich gesagt.
Oh, und ich glaube, Kamara, dieses Jahr passiert da gar nichts. Null. Also ich glaube auch, er bleibt, man frisst das Cap so, wie es jetzt steht. Und wenn er auch unter Kubiak nicht zu alter Form findet, dann wird man ihn 2025 dann entlassen und die 20 Millionen Euro sparen, Dollar sparen, so sehe ich das.
Würdest
auch hier muss man halt dann diese Pille schlucken, ähnlich wie bei Michael Thomas.
Würdest du mit mir mitgehen, wenn ich sage, wenn sie Kamara restructuren, um sich vielleicht mehr Spiele holen zu können, glaubst du dann auch, dass er dann im Laufe der kommenden Saison verlängert wird, damit man dieses Dead Cap auch besser aufteilen kann? Weil das kann ich mir auch vorstellen. Man restructuert ihn mit dem Hintergedanke, ihm dann einen neuen Vertrag zu geben. Wissentlich, er fühlt sich hier wohl, vielleicht funktioniert mit Kubiak, kriegt er irgendwo ein besseres Angebot. Also dann das kann ich mir schon vorstellen, dass man ihn dann auch verlängern wird.
Durchaus möglich. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn er jetzt dieses Jahr gerestructured wird, dass es so kommen wird. So, egal wen sie restructuren, egal wie sie es machen, die Möglichkeiten sind begrenzt. Wenn es jetzt du als GM oder auch als Fan in die Free Agent gehst, mit unseren Picks im Hintergrund, wo siehst du denn die größten Baustellen? Eher in der Offense, in der Defense? Was ist für dich am wichtigsten? Wo muss reagiert werden?
Pass Rush ist natürlich da eine Personalie, die man sich anschauen muss. Man muss sich anschauen, wie soll der Linebacker-Core ausschauen, was machen wir mit der O-Line, was ist mit Penning, Stand jetzt ist man optimistisch, dass er unser Mann ist, was ist mit Ryan Ramczyk, bis dahin ist man optimistisch, er hat nur kleinere Eingriffe bisher gehabt. Jetzt muss man schauen, wie das Knie darauf reagiert. Quarterback ist jetzt mal, man muss das eingestehen, es ist jetzt Derek Carr. Es ist Derek Carr, ich will jetzt nicht eingehen, ob das die richtige Entscheidung ist, du schaust schon so, du bist nicht begeistert davon, glaube ich. Es ist, also ich glaube, jetzt ein Quarterback früh holen mit Jake Hanna im Hintergrund, das wäre jetzt einfach fehl am Platz. Ich verstehe den Gedanken dahin, es ist jetzt einfach nur fehl am Platz. Will man einen neuen Possession Receiver haben, wie wichtig wertet man diese Position? Ich persönlich sehe es am wichtigsten, was macht man auf Pass Rush? Sagst du, das wird ein Scheißjahr und da orientieren wir uns nächstes Jahr im Draft? Will man auf 14 was probieren, sich da einen Pass Rusher zu holen? Will man O-Liner gehen, was ich glaube, da eine gute Klasse ist, um diese Pick-Segmente oder diesen Raum zwischen Pick 10 und Pick 20, glaube ich, ist O-Liner und Cornerbacks die wahrscheinlich am häufigsten vertretenen Positionen. Da muss man sich halt anschauen, wie valued man die Rookies und wie valued man seine Needs. Ich glaube, ich würde ich wüsste gar nicht, welchen Need ich ganz um hätte, weil ich sage, ich habe eigentlich nie zu diesen absoluten Must-Need, wo ich sage, in der ersten Runde, no matter what, müssen wir uns den nehmen. Du kannst einen Possession Receiver kannst du in den späteren Runden holen. Du kannst mit AT Perry arbeiten. Du kannst in der O-Line, hängt es davon ab, spielt Ryan Ramczyk. Man ist optimistisch mit Trevor Penning. Willst du die Interior verbessern? Linebacker, ja, brauchst du, aber brauchst du da jetzt wirklich einen, der nächstes Jahr schon starten muss? Muss ich dafür einen First-Rounder investieren? Nein. Zahlt sich's aus, auf 14 einen Safety zu holen, vor allem als Strong-Safety für den Run-Support? Meine ich auch, nein. Pass-Rusher braucht man natürlich starke Leute, aber du hast gleichzeitig auch Cam Jordan und Carl Granderson. Dazu hast du im Hintergrund auch noch Capacity zum Beispiel, das heißt, und Peyton Turner, das heißt, du kannst da nur einen Spieler holen, den du reinrotierst. Zahlt sich dafür aus, einen First-Rounder zu holen. Das sind alles Needs, aber ich sage jetzt nirgends, wo ich sage, dafür, ohne nachzudenken, muss ich da einen First-Rounder investieren. Das sehe ich einfach nicht. Deswegen glaube ich, hat auch diese Flexibilität, dass man sich da einfach BPA können kann, sprich Best Player Available.
Das gehe ich im Großteil sogar mit. Also ich sehe also Defensive End, ein Edge wirst du dir nicht holen in Runde 1 zum Beispiel. Ja, weiter einfach Peyton Turner 2021, Granderson jetzt groß bezahlt, das letzte mit Isaiah Foskey einen Zweitrunden-Pick versenkt, der kommen muss. Ich finde auch, man hat so ein bisschen die Qual der Wahl, weil ja, man kann sich eigentlich überall verbessern nach dem Jahr, andererseits kannst du auch Best Player Available nehmen. Ich habe aber stark das Gefühl, dass das Richtung Line geht. Also entweder sie nehmen wieder einen Defensive Tackle oder sie gehen Richtung O-Line, Tackle, Guards, glaube ich nicht mal. So gerade wenn man jetzt Andrew Speed halten sollte, dann wird schon eher ein klassischer Tackle werden, den man da holt. Also ich glaube, das wird eher wieder ein bisschen unspektakulärer dieses Jahr. Need-mäßig... hat man mehr Needs? Ich weiß es nicht, ich würde es fast da ein bisschen auf die Defense schieben. Du brauchst einen Slot-Corner. Ich sehe das Experiment mit Taylor eben doch so ein bisschen gescheitert. Du brauchst in der D-Line wen, du brauchst im Run-Support, in der Box jemanden. Also ja, ich sehe mehr Needs in der D als in der Offense, tatsächlich. Ja, es sind viele schöne Variablen. Alante Taylor auf Safety zu stellen, damit, das hat man überhaupt noch keiner drüber gesprochen, hat am College gespielt, könnte sich ausgehen.
Hat der nicht
auch, musst du auch kein Safety holen.
Hat der nicht selber auf Twitter gesagt, weil einer hat, glaube ich, auf Twitter die Frage gestellt, Alante Taylor als Safety und Alante Taylor dort auf geantwortet, it ain't gonna happen. Aber ja, es ist ja an sich keine schlechte Idee.
Wenn Dennis Allen zu ihm sagt, du spielst Free Safety, dann spielt er das. Ja. Das kann ich dir versprechen. Keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, ich habe mich dieses Jahr mit dem Draft noch nicht wirklich beschäftigt, bin ich offen und ehrlich, weil eben die Free Agency noch nicht mal angelaufen ist. Ich weiß nicht, was die Saints in der Free Agency so machen, ob sie sich nicht da irgendeinen Veteran Tackle noch holen, weil dann wäre das Thema zum Beispiel für die erste Runde für mich eher vom Tisch.
Ganz kurz.
Den Faden verloren.
Siehst du, wunderbar. Aber dann schieße ich kurz rein, weil eine Frage habe ich. Du hast gesagt, der Draft, du stellst dir eher vor, dass er unspektakulär, sprich mit einem Pick, vielleicht Interior, Defensive Line oder Offensive Line. Wärst du enttäuscht darüber auch?
Das kommt wiederum drauf an, welche Spieler verfügbar sind. Genau, und jetzt habe ich auch den Punkt wieder gefunden. Ich weiß nicht, was im Draft dieses Jahr so da ist Richtung Slot-Cornerback. Wenn Richtung Asante Samuel Jr. was da ist, wie, ich glaube, vor 2 Jahren war es, wo Asante von den Chargers gezogen wurde in Runde 1, könnte ich mir bei uns auch vorstellen, dass man sich einen Slot-Cornerback holt. Weiß ich nicht, die Saints werden sich Gedanken machen. Dieses Jahr ist es für mich auch nicht so klar, sage ich dir ganz ehrlich, was man sich holt. Man hat viele Möglichkeiten. Wenn auf 14 einer von den Top 5 Quarterbacks fallen sollte, dann kannst du darüber auch diskutieren, dass du ihn ähnlich wie Jordan Love einfach 2 Jahre hinter Carr parkst. Weiß ich nicht, ob das in Anführungsstrichen zu diesem noch, du willst es zwar nicht hören, aber noch zu diesem Genau-Modus passt. Deswegen, nee, ich kann es dir nicht sagen, da haben wir einen krassen, oberkrassen Need, den müssen wir jetzt füllen. Wenn, dann wird es für mich schon wieder Richtung Defensive Tackle gehen, als irgendwo anders hin. Deswegen da als Tipp, von mir, die Line wird es, entweder O-Line oder D-Line, weiß ich nicht. Aber für mich ganz klar, die Defense braucht mehr Verstärkung als die Offense.
Dann einen Kandidaten habe ich jetzt noch für dich. Saints draften an 14 Brock Bowers, Tight End. Bevor ich was dazu sage, was willst du davon halten?
Halte ich auch ganz kurz, Grüße gehen raus an der Stelle an Kyle Pitts, wurde an 4 gezogen, war das Titan-Talent schlechthin. Ja, wenn man Schulz auf bei Atlanta Falcons als Titan aufstellen würde, kommen ungefähr dieselben Receiving-Zahlen raus.
Hallo?
Was halte ich davon, einen Titan zu ziehen an 14? Also wenn es ist, dann ist es auf jeden Fall die letzte Saison von Juwan Johnson bei uns. Fertig.
Darf ich dir meinen Gedankengang nur präsentieren? Brock Bowers ist für mich, soweit man das mit College-Spielern betiteln kann, für mich George Kittle 2.0. Wo war George Kittle? Wo spielt George Kittle noch schnell? San Francisco 49ers. Von wo kam jetzt unser Offensive Coordinator noch schnell? San Francisco 49ers. Brauchen wir einen Possession Receiver? Juwan Johnson war der nicht mal Receiver? Dann stell ihn halt öfters halt halb Tight End, halb Receiver einfach öfters auf die Outside auf. Er ist ein sehr, er ist gut für gegen Runblock, jetzt nicht, also womit er sich bemerkbar macht, aber alles, was ins Receiving Game geht, ist der Typ Bombe gewesen. Also ich würde es irgendwie amüsant finden. Natürlich, Tight End kann sagen, ist jetzt nicht der oberste Need. Die Frage ist, Foster Moreau, ja, hast du das Blocking Tight End? Die Frage ist, wie lange, Graham, der wird aufhören. Und Juwan Johnson musst du nachdenken, was du dann machst. Aber selbst wenn du sagst, du behältest Juwan Johnson als Tight End/Receiver irgendwas mit Taysom Hill und Brock Bowers. Es wäre lustig. Vielleicht nicht gut, aber lustig zumindest.
Du, ich würde nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist das denn für ein Pick? Das auch da würde ich dann sagen, gut. Man hat jetzt den besten Tight End im Draft sich geholt. Auch das ist in Ordnung. Mein Tight End ist immer noch ein wichtiger Bestandteil einer Offense. Eben wie du sagst, George Kittle immer doch gut mit eingebunden bei den 49ers. Da könnte man schon viel machen und auch viel Schabernack betreiben mit Juwan Johnson, Taysom Hill und einem Brock Bowers. Wird man sehen. Diesbezüglich, liebe Leutinnen und Leute, wartet einfach mal ab, was passiert in der Free Agency jetzt am Anfang. Und wenn es dann Richtung Draft geht, werden wir vom Who Dat Germany Talk unsere Meinungen da auch klar über die Mock Drafts einfach mal kundtun, wo haben wir denn jetzt noch den meisten Bedarf und wo nicht. Ich denke, viele Fragen klären sich vielleicht auch einfach noch die nächsten 48 bis 72 Stunden von alleine. Eine Frage habe ich noch, oder eine Doppelfrage vielmehr, von Alex. Was macht Hoffnung auf eine erfolgreiche Season 2024, beziehungsweise ab wann wäre diese denn erfolgreich?
Playoffs müssen jetzt einfach her. Die Situation ist, glaube ich, schwieriger, weil laut den ersten Odds, also den Berechnungen der Buchmacher, sind wir nur auf Platz 3 der Division hinter den Bucks und Falcons, sind, glaube ich, da Spitzenreiter. Einfach mal, weil man da schon mit einem neuen Quarterback liebäugelt. Ich glaube, ich will sehen, dass die Offense harmonischer zusammenspielt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man ab nächstes Jahr sagen kann, Derek Carr, er ist unser Quarterback. Ich will nicht reden, dass das ein Top 3 Quarterback ist. Ich will sagen, ja, das ist unser Quarterback. Ich will Klarheit über unsere Veterans. Ich will wissen, ob man mit Alvin Kamara weitergehen kann. Latimore, Hill, wie wird der eingebaut? Ich will einfach, dass wir weniger Fragen für die nächste Offseason haben. Dass man das wirklich sagen kann, dann nächsten Offseason müssen wir nur mal an Kleinigkeiten die Stellschrauben anziehen. Das würde ich mir wünschen, dass man ein schönes Grundkonzept sieht, dass man auf beiden Seiten guten Football auch gleichzeitig spielen kann und dass es einfach auch Spaß macht, sich diese Spiele anzuschauen. Und dann, glaube ich, ist definitiv etwas möglich. Und ja, jedes Jahr ist das Ziel das gleiche. Gewinnt deine Division und komm in die Playoffs.
Genau, dem kann ich mich nur so anschließen. Also die Saison ist eine Katastrophe. Wenn du deine Division nicht gewinnst und nicht in die Playoffs kommst, dann, also auch, selbst wenn du mit einer Wildcard in die Playoffs kommst, du gewinnst die Division aber nicht, dann ist es eine Zielverfehlung wahrscheinlich in meinen Augen. Und ja, ab wann war die Saison 24 erfolgreich? Ich denke, wenn man in der ersten Playoff-Runde ausscheidet, Wildcard-Round, ob man dann schon von einem Erfolg sprechen kann, ich weiß es nicht. Ich gehe mit Jules mit klar, gewinn deine Division, komm in die Playoffs, das ist das, was auf dem Papier steht. Und was ich mir natürlich wünsche, Kubiak bringt seine Ideen mit, kann sie relativ schnell umsetzen. Wir haben eine meiste Zeit flüssige Offense, wir haben eine Defense, die wieder ähnlich bissig und griffig agiert wie vor 2 Jahren noch. Ich weiß, die Spieler werden älter, es fällt nicht mehr so leicht. Dafür hast du im Draft jetzt Riesenpotenzial, du hast viele Picks, da was zu machen. Du hast auch die letzten Jahre meiner Meinung nach Draft-Picks verwendet, die dieses Jahr, die sich jetzt ein bisschen zeigen müssen. Ich denke da zum Beispiel auch an DeMarco Jackson, von dem was kommen muss. Ja. Das wäre für mich eine erfolgreiche Saison. Jules, also ein bisschen zum Abschluss hin noch der Folge, du willst noch was sagen, darfst du auch gleich, und dann stelle ich nämlich noch so meine Frage. Ich würde Richtung Free Agents noch gehen, wie du gerne von uns halten würdest, aber erstmal zu deinem Punkt.
Ja. Ich würde auch einfach mehr Ruhe wünschen. Das heißt, komm in die Playoffs und hab vielleicht dort auch einen guten Run. Einfach, dass auch Ruhe um Dennis Allen kommt. Ich glaube einfach, dass es nicht, weil ich jetzt in erster Linie wünsche, dass Dennis Allen funktioniert. Ich wünsche es mir zwar, aber wenn diese Saison jetzt auch keine Steigerung ist, dann muss, glaube ich, auch Dennis Allen weg. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich würde es mir wünschen auch für ihn, dass es aufgeht und dass Leute sagen, hey, der ist ja gar nicht immer ein schlechter Head Coach. Weil ich glaube, dann tust du auch viel leichter zum Arbeiten und Entscheidungen zu treffen, wenn du weißt, du hast ein bisschen Rückenwind. Deswegen muss ich sagen, er lässt keinen Platz auf dem anderen. Das freut mich zumindest. Wenn es nicht aufgeht, muss er seinen Platz freimachen, ist klar. Aber er lässt nicht unversucht und das freut mich schon nochmal.
Gut, wir haben über ein paar Free Agents schon gesprochen. Mike Thomas, Andrew Speed, Jimmy Graham war am Rande ein Thema, oder hat er retired, also der kommt auch nicht zurück. Chris, wir gehen jetzt die Namen noch im Dreierpack schnell durch. Du sagst mir, ob verlängern oder nicht. Iadom, Johnson und Zach Bourne.
Verlängern.
Okay, krass. Iadom würde ich eine Chance nochmal geben. Ein Jahres Prove-It-Deal. Ja. Gerne Lonnie Johnson Jr. Nope. Wobei, ja gut, Special Teams kannst du auch viel über den Draft machen. Da war es eigentlich auch zu wenig von ihm. Zach Bourne, nein. War für mich eine riesen Enttäuschung. Nein, sehe ich auch bei uns definitiv nicht mehr irgendwo als Blitzer oder ähnliches eingesetzt. Das würde mich sehr wundern. Mal schauen. Ugo Amadi, John Abraham und Malcolm Roach.
Ja, weiß nicht.
Ja, Amadi auch hier ein Jahr Prove-It-Deal wie bei Malcolm Roach, würde ich mitgehen. John Abraham, nein, das war zu wenig. Lynn Bowden Jr., Ty Summer und Keith Kirkwood.
Ah, wie stehst du zu Malcolm Roach?
Ja, Malcolm Roach, ein Jahr, Deal kann man ihn anbieten. Im Run-Block eigentlich immer recht solide.
Was hast du gesagt? Lynn Bowden, Ty Summer und Keith Kirkwood, okay?
Jo.
Nein, ja und ja.
Okay, ich sag, das geht jetzt schon in den Namen, wo ich sag, würde ich alle drei nicht vermissen. Am ehesten dann tatsächlich noch Ty Summer, den man dann nochmal einen kleinen Deal anbieten kann. Kirkwood kommt sowieso jedes Jahr oder jedes zweite Jahr dann irgendwie zurück und Bowden, der hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Die letzten drei noch, Kyle Phillips, Andrew Dowell und Lynn Bowden hast du mir doch
geschrieben. Ich hab's dir aber gerade geschrieben, ich hab's auch gerade gesehen. Es ist nur Kyle Phillips und Andrew Dowell. Ja, du, das sind keine Riesensummen. Und wenn es nur fürs Practice Squad ist, also Dowell ja. Und Phillips kannst du eigentlich auch mitnehmen.
Jo, das sehe ich doch genauso. Dann, Jules, danke für deine Einschätzungen. Dahingehend schauen wir mal, was die nächsten Stunden so passiert. Ihr werdet natürlich unsere Meinung in der Gruppe bei mir mehr lesen, weil Jules eventuell hören, mal schauen. Und dann geht es langsam auch wieder los Richtung Playoffs. Es wird spannender. Wir werden wieder öfters zu hören sein. Wir haben Playoffs? Ein bisschen was mit euch vorher in der Offseason. Playoffs, Draft natürlich. Ich bin noch nicht wieder voll da.
Wir sind ja selber noch in der Offseason, muss man sagen. Bei uns ist es auch gerade frisch losgegangen.
Ganz genau. Deswegen bleibt uns hier treu. Checkt unser Social Media, kriegt ihr das Neueste mit. Gerne auch bei Saints Germany natürlich vorbeischauen. Für alle, die Ostern kaum erwarten können, wenn es Neuigkeiten zur Amerika-Reise gibt, Stand 11.3. kann ich euch sagen, so viele Neuigkeiten gibt es da noch nicht. Ich bin noch dabei, da ein bisschen was einzufädeln, aber die, die sich angemeldet haben für Newsletter, die kriegen das mit. Für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, bitte meldet euch bei uns, weil ohne Anmeldung bei uns wird später auch keine Reise geben. Muss ich so deutlich sagen. Das gilt auch für Community-Mitglieder von Science Germany und vom WDGT, die aktiv unterwegs sind.
Ich bin drin. Ich bin drin. Ich habe geschickt.
Du hast geschickt. Okay, das wirst du nochmal überprüfen. Aber das glaube ich dir mal. So, hast du noch irgendwelche letzten Sätze für uns?
Bestimmt, aber die fallen mir jetzt alle nicht ein. Und irgendwann ist es auch besser, einfach mal einen Schlussstrich zu ziehen. Die Offseason ist lange. Da gibt es genug Gedanken, die ich noch der Community preisgeben möchte. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt.
Wunderbar. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Recherche. Beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat?